Zur Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Sabine Böhler. Schön, dass Sie alle eingeschaltet haben. In unserer losen Reihe Vererben mit Sinn und Verstand sprechen wir heute mit unserem Erbrechtsexperten, dem Münchner Fachanwalt für Erbrecht, Dr. Anton Steiner, über die Erbschaftssteuer. Ja, liebe Zuhörer, das ist gar nicht so einfach, sich zu überlegen, wem ich was vermachen möchte nach meinem Tod. Sich zu Lebzeiten schon Gedanken darüber zu machen, dafür plädiert das Deutsche Forum für Erbrecht und dessen Vorsitzende, der Fachanwalt für Erbrecht, Dr. Steiner, unser heutiger Gast. Denn eine wohlüberlegte Testamentsspende können leidige Auseinandersetzungen einfach vermeiden. Ein wichtiges Thema ist dabei die Erbschaftssteuer. Sie wird fällig, sobald ein Erbe oder eine Schenkung angenommen wird. In unserer losen Reihe Vererben mit Sinn und Verstand sprechen wir jetzt hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb mit dem Erbrechtsspezialisten Dr. Anton Steiner aus München über die Bemessung der Erbschaftssteuer, die Freibeträge und wie Sie unangenehme Überraschungen für Ihre Erben vermeiden können. Zu Dr. Steiners Spezialgebiet gehört die steuergünstige Testamentgestaltung. Außerdem ist Dr. Steiner Vorsitzender des Deutschen Forums für Erbrecht. Und das Forum, das hat sich zum Ziel gesetzt, erbrechtliche Probleme und Streitigkeiten durch Aufklärungsarbeit zu verhindern. Und genau das ist auch das Anliegen unserer Reihe Vererben mit Sinn und Verstand hier auf Radio Horeb. Herr Dr. Steiner, danke, schönen guten Morgen, dass Sie sich heute wieder zu uns auf den Weg gemacht haben.
Auch von mir ein herzliches Grüß Gott.
Herr Dr. Steiner, Erbrechtsprobleme und dann Streitigkeiten, das ist keine Seltenheit. Warum?
Das hat viele, viele Gründe. Natürlich muss man sagen, manche Menschen sind von Gier getrieben. Das muss man so offen sagen. Das ist sicherlich auch ein Grund. Ein Grund ist aber auch der, dass oft Emotionen bei einem Erbfall hervortreten, die in der Kindheit schon angelegt wurden. Mein Bruder wurde immer bevorzugt und jetzt soll er auch noch mehr erben. Da will ich mich dagegen wehren. Also da gibt es eine Fülle von Motiven, teils ganz handfest materielle. Ich will einfach so viel wie möglich vom Kuchen haben, aber auch emotionale. Der andere soll nicht mehr kriegen als ich.
Wenn etwas vererbt wird, dann wird ja automatisch die Erbschaftssteuer fällig. Und dann bei einem Erbfall steht dann ganz schnell die Frage im Raum, wie viel Erbschaftssteuer muss ich denn jetzt bezahlen? Gerade wenn Immobilien vererbt werden, dann kann es um viel Geld gehen und dann die bange Frage, kann ich mir das leisten? Also wie hoch ist denn die Erbschaftssteuer? Ist sie wirklich so hoch?
Ja, das Problem ist oft eher das Liquiditätsproblem. Denn natürlich muss ich nur das, die tatsächliche Bereicherung versteuern. Also die Erbschaftssteuer kann an sich nie ein Grund sein, ein Erbe auszuschlagen. Weil ich muss nur, ich werde ja bereichert und davon will der Staat seinen Obolus in Höhe eines Prozentsatzes, der zwischen 7 und 50% liegt. Das ist ganz unterschiedlich geregelt, da werden wir noch drauf kommen. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Haus in teuren Lagen, wie beispielsweise in München und Umgebung, erbe, dann wird die Erbschaftssteuer fällig, obwohl ich ja kein Geld habe. Wenn ich ein Bankkonto erbe, ist es kein großes Problem, davon den Prozentsatz abzuführen. Aber bei einem Haus, da kann ich nicht so einfach davon abbeißen. Und heutzutage ist es auch oft gar nicht so einfach, das zu finanzieren, weil die Bank keinen Kredit gibt, weil der Erbe vielleicht schon selber zu alt ist oder aus welchen Gründen auch immer.
Und habe ich das?
Das treibt viele Erbschaften leider in den Verkauf.
Und habe ich das gerade richtig verstanden, dass die Erbschaftssteuer zwischen 7% und 50% liegen
genau.
kann?
Genau, wir Deutschen sind in drei Steuerklassen eingeteilt. Die günstigste Steuerklasse, das sind die nahen Verwandten, also und der Ehegatte. Also Kinder, Enkelkinder und wie gesagt der Ehegatte, in manchen Fällen auch die Eltern. Das ist die günstigste Steuerklasse. Da haben wir Prozentsätze 7 bis 30%. Dann haben wir die Steuerklasse 2. Da geht es schon sehr schnell in Prozentsätze von 5. Da geht es mit 15% los. Sehr schnell sind es auch 20, 25% oder gar mehr. Das sind beispielsweise Geschwister, Neffen, Nichten. Und dann gibt es die ganz, ganz Armen in der Steuerklasse 3. Da sind alle weiter entfernt Verwandten und die, die gar nicht verwandt sind. Und da haben wir dann Steuersätze. Da geht es schon mit 30% los, im schlimmsten Fall 50%.
Und wie ist das bei gemeinnützigen Organisationen?
Da ist das Schöne, wer in seinem Testament Gutes tut, kann sicher sein, dass jeder Euro ankommt. Denn gemeinnützige Organisationen sind ganz generell von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit. Also die zahlen nichts. Das heißt, es kommt voll an.
Das sagt Dr. Anton Steiner. Wir sprechen heute über die Erbschaftssteuer hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb in unserer losen Reihe Vererben mit Sinn und Verstand. Dr. Steiner ist Ihnen schon bekannt von unserem Hörertelefon. Wenn wir Sie ermutigen, dass Sie Wertvolles für die Zukunft bewahren, vielleicht mit einer Testamentspende. Wir haben eben gehört, diese Spenden kommen voll an bei der Organisation. Wenn es Radio Horeb ist, dann bei uns bei Radio Horeb, ohne dass ein Cent Steuern fällig ist für uns. Sie können auch anrufen hier in der Lebenshilfe. Die Nummer ist freigeschaltet für Sie, für Ihre Fragen an unseren Fachanwalt für Erbrecht, Dr. Anton Steiner. Die Nummer, das ist die 089 517 008. 8008. Sie können Fragen stellen rund um das Vererben. Sie können aber auch Fragen stellen, das ist nämlich heute so unser punktuelles Thema, unser Schwerpunktthema, die Erbschaftssteuer. Weil, Herr Dr. Steiner, ich sag nochmal die Hörernummer, das ist die 089 517 008 008. Aus dem Ausland die deutsche Vorwahl 0049. Wir freuen uns über Ihre Anrufe. Herr Dr. Steiner, etwas, was ich vor Jahren gehört habe, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Da habe ich mich mit jemandem, der mir vertraut, sehr ausführlich über das Haus und Erbschaftsangelegenheiten unterhalten. Und dann sagt er, ja, ich habe auch für meine Tochter schon ein Konto angelegt, dass sie von dem Geld dann die Erbschaftssteuer bezahlen kann. Und da habe ich gedacht, oh, ist die so hoch? Tatsächlich, aber Sie sagen, dass es muss schon bedacht werden. Wer muss denn die Erbschafts- oder Steuer bezahlen? Wann wird sie fällig? Und ist das ratsam, schon dafür auch ein Konto anzulegen und Geld zurückzulegen?
Das hängt sehr vom Einzelfall ab, um mit der letzten Frage zu beginnen. Denn dieses Konto unterliegt ja auch der Erbschaftssteuer. Der Erbschaftssteuer unterliegt ja der gesamte Erwerb, den der Erbe anlässlich des Todesfalles erfährt. Das heißt, wenn zum Beispiel mehrere Erben da sind, wird halt gesehen, was ist der Bruchteil, wenn da bestehend aus Immobilien, aus Konto, aus Wertpapieren vielleicht 2 Millionen da ist und es sind 4 Erben da, muss jeder 500.000 Euro versteuern nach Abzug der Freibeträge. Da kommen wir sicherlich noch drauf. Und wie gesagt, wenn zum Beispiel illiquides Vermögen, wie beispielsweise eine Immobilie zum Nachlass gehört, ist es durchaus überlegenswert, ob man nicht Liquidität zur Seite legt. Also der Herr hat nicht ganz Unrecht.
Und die Erbschaftssteuer wird fällig nach dem Todesfall immer?
Ja, also theoretisch sofort, aber es vergehen in der Regel mindestens 6 Monate. Denn zuerst wird eine Steuererklärung angefordert vom Finanzamt. Dann wird die Steuererklärung abgegeben, dann wird sie bearbeitet, dann hat man noch mal eine Frist von 4 Wochen für die Zahlung. Also in der Regel vor 6 Monaten nach dem Erbfall ist sie nicht zum Zahlen.
Und dann heißt es ja zum einen Erbschaftssteuer, aber schon Schenkungssteuer, weil manche sagen ja dann, ich vermache schon etwas auch zu Lebzeiten.
Richtig. Der Gesetzgeber will im Grundsatz verhindern, dass er dadurch ausgeschmiert wird, dass man schon zu Lebzeiten etwas schenkt. Deswegen ist das Pendant zur Erbschaftssteuer die Schenkungssteuer. Also im Grundsatz ist es egal, ob ich 1 Million Euro schon verschenke oder vererbe. Aber da gibt es eine wichtige Ausnahme. Die Freibeträge, auf die wir noch kommen werden, entstehen alle 10 Jahre neu. Von daher ist es durchaus überlegenswert, schon zu Lebzeiten sich von Vermögen zu trennen, um in der Familie Erbschaftssteuer zu sparen.
Dankeschön bis hierhin. Auch Dankeschön an Sie, liebe Zuhörer, für Ihre Anrufe. Ich sehe, die Leitungen sind voll. Sie können anrufen 089 517 008 008 hier in der Lebenshilfe. Es geht um das Vererben. Dr. Anton Steiner, er ist Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht, ist unser Gast. Und das Anliegen des Forums ist einfach zu informieren, Menschen davor zu bewahren, dass es ungute Überraschungen gibt, sobald ein Erbe eröffnet, ein Nachlass eröffnet wird. Ich darf jetzt als erstes eine Dame aus Ulm begrüßen. Grüße Sie, guten Morgen. Sie sind live auf Sendung.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich möchte gerne einer Nachbarin, alleinerziehend, Hartz IV, mit zwei Kindern vererben. Der Mann bezahlt nichts. Er ist aus dem Sudan. Und jetzt, glaube ich, komme ich eben in größte Schwierigkeiten mit der Erbschaftssteuer, dass dies der Staat im Grunde dann kassiert, wenn ich ihr was vererbe.
Oder vielleicht sogar den gesamten Teil des Nachlasses sogar.
Ja, da müssen wir zwei sehr interessante Frage, glaube ich, auch für viele Hörer. Da müssen wir aber zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist die Erbschaftssteuer. In der Tat, wenn diese alleinerziehende Mutter etwas erbt und der Freibetrag von 20.000 Euro ist überschritten, muss sie 30% Erbschaftssteuer abführen. Das kann aber noch kein Grund sein, diese Frau nicht zu unterstützen, wenn sie unterstützen wollen. Da gibt es übrigens noch einen ganz einfachen Trick. Sie können diesen Freibetrag verdoppeln, indem Sie auch dem Kind etwas zuwenden, was dann die Mutter verwaltet. Denn das Kind hat ja auch einen Freibetrag von 20.000 Euro. Dann haben wir schon mal 40.000 Euro, die vollkommen steuerfrei vererbt oder auch verschenkt werden könnten, falls Sie schon zu Lebzeiten was tun wollen. Das ist die eine, die erbschaftssteuerliche Seite. Was Sie im Hinterkopf auch zu Recht haben, ist die sozialrechtliche Seite. Denn wenn diese Dame, die Hartz IV bezieht, etwas erbt, muss sie das ja in erster Linie für ihren Lebensunterhalt einsetzen, kriegt also die Sozialleistungen gekürzt. Unterm Strich kommt dann unter Umständen für sie gar nichts bei raus. Und dafür gibt es aber das Instrument des sogenannten bedürftigen Testaments. Das heißt, das Testament wird so formuliert, dass sie dieser Dame Gutes tun, aber das Geld nicht verrechnet wird mit Sozialleistungen. Das kann man nicht selber formulieren, das muss ein Fachmann formulieren. Also Sie sehen, für Ihre Konstellation, Sie möchten, was ich sehr schön finde, dieser Frau unter die Arme greifen. Da gibt es Lösungen. Mhm. Aber da müssen Sie sich fachmännisch beraten lassen.
Und das ist, sind wir schon auch beim nächsten Thema, wofür Sie ja auch vom Verein immer wieder plädieren, aber nicht deswegen, weil Sie Ihren Kollegen ein gutes Geschäft zuschieben möchten, sondern Sie sehen ganz oft Formfehler in der Formulierung des letzten Wunsches, weil vielleicht das ein oder andere nicht bedacht wurde. Warum ist es einfach wichtig, sich auch in solch einem Fall, wenn es etwas komplizierter ist und wenn Immobilien, also nicht liquides Geld vererbt wird, warum der Fachanwalt einfach ein guter Weg ist, das gemeinsam mit ihm zu gestalten, dann das Testament?
Das Tückische beim Erbrecht ist, es wirkt zunächst so einfach, seinen letzten Willen zu Papier zu bringen. Im Gegensatz dazu zum Beispiel, keiner von uns käme auf die Idee, sich ein Lehrbuch zu besorgen und eine Kieferoperation selber an sich durchzuführen oder an seinem Partner, wenn man nicht Kieferchirurg ist. Aber beim Testament wirkt es so einfach. Aber das ist gerade das Tückische. Es gibt so viele Aspekte. Wir hatten es gerade bei der Frage von der Hörerin aus Ulm. Es gibt so viele Aspekte. Sozialrechtliche, steuerrechtliche. Es gibt so viele Fallstricke bei den Formalien, bei den Formulierungen. Da braucht man einen Bergführer, der einen auf den Gipfel führt. Und das ist der Fachanwalt für Erbrecht oder der Notar.
Gut, jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zu der Hörerin aus Ulm und fragen Sie, ob Ihre Frage damit soweit beantwortet ist.
Ja, also kann das jeder Notar machen?
Ja, das ist nichts Ungewöhnliches, das sogenannte Bedürftigen-Testament, Stichwort Bedürftigen-Testament, das kann jeder machen. Und wahrscheinlich werden Sie ja noch sonstige Wünsche auch haben für Ihr Testament und dann wird das alles rechtssicher aufgesetzt und Sie werden sehen, es ist nicht mal so teuer. Sie fragen natürlich vorher, was es kostet.
Ja, dann ich habe wohl schon ein Testament, aber gerade eben nicht für Sie, darum muss ich mal...
Ja.
Dann sehe ich schon, dass ich einen Fachanwalt
Und wie
brauche.
alt ist denn,
Dankeschön.
genau, dürfen wir noch fragen, wie
Tschüss.
alt Ihr Testament denn ist, das Sie gemacht haben schon?
Auch vor ein paar Jahren.
Ah, das ist ja noch in der Zeit. Dann sage ich mal danke für Ihren Anruf. Alles Gute nach Ulm. Denn was die Zeit betrifft, Herr Dr. Steiner, da haben Sie auch eine besondere Empfehlung.
Wir bringen ja auch alle unser Auto in die Wartung. Und genauso gehört ein Testament alle 5 bis 10 Jahre mal wieder hervorgekramt. Man schaut nochmal drüber, lässt vielleicht im Zweifel auch nochmal einen Fachmann drüber schauen. Hat sich was geändert? Haben sich die steuerlichen Rahmenbedingungen geändert? Hat es in der Familie Veränderungen gegeben? Scheidungen, Geburten und so weiter.
Dankeschön. Und weiter geht es hier mit unseren Hörern. Auch wieder eine Dame hat uns erreicht. Das ist Ilse Schmidt aus Hainburg bei Frankfurt. Grüße Gott.
Ja, grüße Gott. Guten Morgen, Herr Dr. Steiner.
Schönen guten
Bei
Morgen.
mir ist eine besondere Situation. Ich bin seit einem Jahr, vergangenen November ist mein Mann verstorben. Ich habe zwei Töchter. Ich wohne in einem schönen Haus und konnte von einer alten Cousine noch ein Haus erben. Und da ist jetzt auch, dieses Geld ist jetzt auf der Bank, das ist auch noch eine schöne Summe. Diese zwei Töchter, die eine, muss ich leider sagen, ist zu den Zeugen Jehovas übergetreten. Und da bin ich jetzt in einem Zwiespalt. Wenn ich jetzt mein Testament mache, kann ich diesem Mädel auch ein Erbe, ein Teil von dem Erbe übertragen oder kommt es dann in dunkle Kanäle? Ich bin da so verunsichert. Mir fehlt halt auch mein Mann jetzt. Ich kann ihn nicht mehr um Rat fragen. Wir können das nicht gemeinsam mehr besprechen. Muss ich mir da mal zu einem Anwalt oder zu einem Notar, der mich da mal gut beraten kann?
Frau Schmidt, Sie sprechen da ein ganz wichtiges Thema an. Die Gründe sind sehr, sehr, sehr vielschichtig, warum man sagt, ein Kind möchte ich mit mehr Bedenken, das andere weniger, das eine soll vielleicht gar nichts bekommen, aber da wird dann dennoch ein gewisser Pflichtanteil fällig.
Ja, aber vom Pflichtteil sollte man sich zunächst nicht beeindrucken lassen, sondern man sollte das machen, was man für richtig hält. Und in Ihrem Fall darf ich noch fragen, haben Sie Enkelkinder?
Warten Sie, ich habe ganz viele Hörer einfach hier auf meinem Tablet. Ich muss jetzt mal sehen, dass ich wieder zu der Hörerin durchkomme und vielleicht an dieser Stelle nochmal die Bitte an die Regie, mir immer nur zwei Hörer durchzuschicken. Frau Schmidt, wir haben Sie wieder.
Ja, Sie haben mich wieder. Es gibt aus jeder Ehe jeweils ein Enkelkind, zwei Mädchen. Aber die Tochter von der einen Tochter, die ist natürlich auch bei den Zeugen Jehovas.
Okay.
Ja,
Also,
was?
es ist so, wenn Sie jetzt, was ja sonst oft der Fall wäre, Ihre beiden Töchter einfach zu Erben zu ihr ein Halb einsetzen, dann kann natürlich jede Tochter mit dem, was sie dann mal geerbt hat, machen, was sie will. Also es beispielsweise an die Zeugen Jehovas weitergeben. Ich kann sehr gut verstehen, dass Sie das nicht wollen. Und da können Sie aber einen Riegel vorschieben durch Vor- und Nacherbschaft. Sie können also verhindern, dass Ihre Tochter das, was sie von Ihnen erbt, an die Zeugen Jehovas weitergibt, sondern Sie können sagen, sie wird Vorerbin, aber sie darf es nicht verschenken, nicht veräußern. Und Nacherbe ist dann entweder das eigene Kind der Tochter oder die andere Tochter beziehungsweise deren Kind. Das muss man dann im Einzelfall sehr genau besprechen. Auch da sehen Sie wieder, das ist dann Detailarbeit. Aber im Grundsatz über Vor- und Nacherbschaft können Sie eben verhindern, dass, Sie haben es so schön gesagt, dass Ihr Vermögen in dunklen Kanälen endet. Das wollen wir nicht und das können Sie verhindern. Stichwort Vor- und Nacherbschaft. Damit weiß jeder Notar oder Fachanwalt, was gemeint ist.
Dann wünschen wir auch Ihnen alles Gute, dass auch Sie so zu einer guten Lösung kommen in Ihrem Testament. Nun ist eine Hörerin aus München auf Sendung, und zwar Inge Mader möchte ich jetzt ganz herzlich begrüßen. Frau Mader, grüß Sie Gott.
Schönen guten Morgen an alle. Inge Mader, ich habe keine Kinder, aber eine Nichte und einen Neffen und einen Bruder und eine Schwester. Und ich würde gerne meiner Nichte, das ist, da bin ich Taufpatin, würde ich habe eine Eigentumswohnung und ich frage mich, was besser ist, die schon zu Lebzeiten zu verschenken oder sie testamentarisch ihr nach dem Tod zu vermachen.
Eine berechtigte Frage, will man schon mit warmer Hand etwas verschenken? Da gibt es sehr verschiedene Aspekte. Eins ist natürlich das, es macht eigentlich mehr Spaß, schon zu Lebzeiten Gutes zu tun. Gar ganz. Und man hat so das gute Gefühl, ach, ich habe es schon geregelt.
Genau.
Aber bitte zwei goldene Regeln nie vergessen. Die beiden goldenen Regeln sind zum einen, verschenke nur, wenn du einigermaßen sicher bist, dass du es nicht bereuen wirst.
Ja.
Und die zweite goldene Regel, verschenke nur, wenn du ausreichend noch Vermögen für deine eigene Absicherung hast.
Ja.
Auch für Krankheit, Pflegefall. Wenn diese beiden goldenen Regeln beachtet sind, dann spricht zunächst mal nichts dagegen, zumindest schon einen Teil an ihr Patenkind zu verschenken. Aber sie müssen, und das ist auch steuerlich günstiger, weil sie werden ja dann unter sogenannten Nießbrauchsvorbehalt verschenken. Und dieser Nießbrauchsvorbehalt führt dazu, dass ein geringerer Wert als Geschenk gilt, als wenn sie es vererben würden. Trotzdem muss man im Einzelfall sehen, wie viel Steuer kommt dabei raus an Schenkungssteuer. Der Freibetrag des Patenkindes liegt ja nur bei 20.000 Euro.
Genau.
Das heißt, damit sie da nicht einen Sprung ins Dunkle machen, muss man das mal vorher durchkalkulieren, muss sich überlegen, wie kann sie das zahlen. Wollen Sie ihr dann vielleicht auch noch die Steuer schenken, die darauf anfällt? Das muss man im Detail besprechen. Das ist dann übrigens nichts für die Notare. Das ist was für einen Fachanwalt, weil der Notar nicht steuerlich berät.
Ja, sehr gut.
Ja.
Und ich habe einen Bruder. Also wir sind etwas zerstritten im Moment. Und der ist ja auch erbberechtigt.
Der
also
ist erbberechtigt.
So jemanden auszuschließen oder hat der ein Anrecht?
Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage. Also, fangen wir so rum an. Wenn Sie kein Testament errichten und er Ihr nächster Verwandter ist, dann erbt er.
Genau.
Aber wenn Sie ein Testament errichten, können Sie ihn komplett enterben. Denn Geschwister haben nie einen Pflichtteil. Das heißt, sie können machen, was sie wollen, und er kann keinen Pflichtteil bei ihrem Tod fordern. Ganz
und
klare Aussage.
Keine Gründe nennen, weshalb
Nein, ich ihn Sie brauchen keine Gründe. Wenn ich jemanden den Pflichtteil entziehen will, und den Pflichtteil, den haben nur Abkömmlinge, der Ehegatte und bei Kinderlosen die Eltern, sonst niemand. Wenn ich jemanden den Pflichtteil entziehen möchte, dann brauche ich gute Gründe dafür. Aber in so einem Fall, wenn jemand ohnehin nicht pflichtteilsberechtigt ist, können Sie ihn enterben, also den gesetzlichen Erbteil, durch ein anderes Testament wegnehmen. Und er hat keinerlei Ansprüche.
Sehr gut. Ja? Ich bedanke mich vielmals für Ihre Beratung.
Aber sehr, sehr gerne.
Herzlichen Dank.
Alles Gute, Frau Mader, war das aus München. Jetzt gehen wir weiter in unserer Aufmerksamkeit an den Niederrhein. Grüße Gott, guten Morgen.
Ja. Guten Morgen, auch grüß Gott. Ich habe eine verzwickte Frage, und zwar bin ich mit meinem Mann schon lange verheiratet, hat sich aber leider in der letzten Zeit herausgestellt, dass unser Doppelhaushälfte, Hälfte, Hälfte, ich nicht vertrauen konnte, dass er alles für mich richtig macht. Gesundheitlich ist er halt lidiert im Moment, hoffe, dass es wieder ändert, aber wenn es sich nicht ändert, habe ich halt diese Frage, weil meine Freundin habe ich jetzt übertragen, hat sie auch gerne gemacht, Patientenverfügung und Co., weil ich sage, das habe ich dann sicher.
Aha,
so, ich habe zwei erwachsene Söhne, die würden erben. Wir hatten vorher diesen normalen Vertrag, dass man gegenseitig, wenn der eine stirbt, dann der andere. Und das möchte ich nicht. Wenn ich sterbe, habe ich da kein Problem mit. Dann ist das klar, dass die Kinder das möglichst viel nachher davon kriegen und nicht nur was überbleibt, sondern dass man auch sparsam ist. Die andere Seite ist, das christliche Leben von meinem Mann ist nicht so fundiert, warum auch immer, oder noch nicht so fundiert. Das kommt vielleicht alle noch. Wie verhalte ich mich? Denn wenn, dann müsste ich ja irgendwas mit ihm aushandeln. Ich kann mit ihm sprechen, ich wohne mit ihm zusammen, aber mit innerer Distanz und vor allen Dingen auch zum Teil auch äußerer Distanz.
Verstehe. Da müssen wir auch wieder ein paar Dinge auseinanderhalten. Also zum einen haben Sie ja gesagt, Sie haben mit Ihrem Mann schon zusammen ein Testament errichtet. Wenn Ihnen das nicht mehr gefällt, was ich gut verstehe, dann muss dieses Testament zunächst einmal aus der Welt geschafft werden. Das bedeutet entweder einen Widerruf aussprechen gegenüber Ihrem Mann oder dass Sie es gemeinsam mit ihm aufheben. Das ist einmal Punkt 1. Denn sonst können Sie nicht einfach einseitig ein neues Testament errichten. Zumindest wahrscheinlich nicht. Ich kenne Ihr derzeitiges Testament nicht, aber es ist sehr wahrscheinlich. Dann kommt als zweiter Punkt ein neues Testament für Sie selber, wo Sie höchstwahrscheinlich schlicht und einfach Ihre Söhne einsetzen werden. Allerdings hat der Ehegatte, wir haben es vorhin schon besprochen, einen Pflichtteil, der ist aber nicht allzu hoch. Ja, und dann kommt das Dritte, was Ihr Mann mit seiner Vermögenshälfte macht. Das haben Sie natürlich, da haben Sie nur indirekt insofern Einfluss, als man versuchen kann, ihm gut zuzureden. Also über Ihr eigenes Vermögen können Sie verfügen, mit Ausnahme des Pflichtteils Ihres Mannes. In der Regel ist der bei so einer Konstellation wie der Ihrigen ein Achtel. Aber über das Vermögen Ihres Mannes können Sie natürlich nicht verfügen. Das kann er natürlich testamentarisch, genauso wie Sie es selber regeln können, kann er es selber regeln.
Ja, wissen Sie, ich hätte noch eine Frage, weil ich würde meinen Mann ja nicht in Lebzeiten ausschließen, dass er, sollte ich eher sterben, dort weiter wohnen kann. Mhm. Nur ich wollte ausschließen, dass er ungerecht oder wie auch immer damit umgehen könnte. Mhm. Und da müsste ich mit ihm aushandeln lernen.
Also auch das können Sie entweder einseitig in Ihrem Testament vorsehen, indem Sie ihm ein Wohnrecht zu billigen, oder natürlich, das wäre natürlich das Beste, das Gespräch suchen und eine gemeinsame Lösung finden, dass man nochmal drüber spricht, was bewegt ihn, was bewegt sie. Vielleicht auch da jemanden hinzuziehen, jemand, der vielleicht auch, es gibt ja auch Fachanwälte für Erbrecht, die als Mediatoren tätig sind, der sowohl die Fachkenntnis mitbringt, um ihnen die Lösungswege, die juristischen, aufzuzeigen, aber auch ihnen hilft, aufeinander zuzugehen. Das wäre natürlich auf jeden Fall ein Versuch wert.
Ah ja, wunderbar.
Alles Gute auch für Sie.
Ja.
Der jetzt auch schon zu Lebzeiten gut mit dem Vermögen umzugehen. Alles Gute. Weil darum geht es auch, wenn wir hier in der Lebenshilfe darüber sprechen, wie wir mit unserem Vermächtnis umgehen. Dass wir ja sagen als Christen, wir kommen als Babys arm, sind angewiesen auf die Eltern. Und wie sagt man so schön, wenn wir gehen von dieser Welt in die jenseitige Welt, dass wir einfach nichts mitnehmen können. Und das, was wir erwirtschaftet haben, vielleicht auch mit Hilfe von Gottes Gnade, je nachdem, wie Sie es ausdrücken in Ihrem Herzen, oder dass Sie vielleicht auch schon Erbe bekommen haben, Güter bekommen haben, dass Sie sagen, ich möchte einfach gut Sorge dafür tragen, damit Sie das tun können, dafür die Lebenshilfe vererben mit Sinn und Verstand. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Die Leitungen sind voll. Wir sprechen gleich weiter mit Ihnen und mit unserem Fachanwalt für Erbrecht, Dr. Anton Steiner. Bleiben Sie dran. Schön, dass Sie eingeschaltet haben hier in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Ja, wenn ein Mensch die Augen für immer schließt und stirbt, dann geht sein Vermögen auf den oder die Erben über. Und dabei ist nicht entscheidend, ob der Verstorbene, also der Erblasser, ein Testament hinterlassen hat oder nicht. Wenn mehr als ein Erbe ja vorhanden sind, dann bilden diese eine Erbengemeinschaft und diese müssen sich dann einigen, müssen zu Lösungen kommen, wie das Erbe aufgeteilt wird. Und die Frage, die stellt sich für Fachanwälte, für Herrn Dr. Steiner, ob das dann tatsächlich im Sinn des Erblassers ist. Und Sie haben ja tagtäglich Menschen bei Ihnen in der Kanzlei, die mit Erbrechtsangelegenheiten zu Ihnen kommen. Was sind denn da so die häufigsten Konfliktpotenziale, wo Sie sagen, auch als Präsident des Deutschen Forums für Erbrecht, da kann man vorsorgen?
Ja, ein häufiges Konfliktpotenzial ist natürlich gerade, wenn nur eine Immobilie da ist. Was aber mehrere erben? Was geschieht mit dieser Immobilie? Darf es einer übernehmen? Zu welchem Preis? Soll es verkauft werden? Soll es vermietet werden? Soll es renoviert werden? Selbst zwischen gutwilligen Erben können da sehr schnell Interessenkonflikte auftauchen. Zum Beispiel, wenn ein Mietshaus in München vererbt wird. Der eine will ein langfristiges Investment halten, will also möglichst viel reinstecken. Der andere braucht gerade dringend Geld, will möglichst viel von den Mieteinnahmen rausziehen und so weiter und so fort. All das ist natürlich ein Punkt, den man sich vorher schon als Erblasser überlegen sollte, wo man dann entsprechende Regelungen ins Testament aufnehmen kann, um einem Streit vorzubeugen.
Jetzt geht es weiter mit unseren Höreranrufen, denn Sie können anrufen hier in der Lebenshilfe. Vererben mit Sinn und Verstand, Schwerpunktthema die Erbschaftssteuer, 089 517 008 008. Und diese Nummer hat eine Dame aus Ulm gewählt. Sie darf ich jetzt herzlich begrüßen. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich habe 3 Kinder und die haben auch wieder Kinder, also die ersten haben ein Kind und der Sohn hat 2 Kinder. Und ich habe eine Eigentumswohnung und geringes Einkommen, also ich kann die nur mit Mühe auch halten, weil ich auch sehr krank bin. Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Also ich wäre jetzt wirklich, für mich ist es dringend, dass ich jetzt ein Testament mache und ich weiß nicht, wie und wie ich das hinkriegen soll.
Das ist eine gute, wichtige Frage. Wie gehe ich an die Frage der Testamentgestaltung und der Gestaltung meines Nachlasses? Wie gehe ich das an, Herr Dr. Steiner?
Ja, wir plädieren ja immer sehr für ein Testament. In Ihrem Fall allerdings ist die gesetzliche Erbfolge zunächst einmal, scheint sie mir, ja, durchaus geeignet zu sein. Offensichtlich haben Sie sonst niemand. Ich habe so rausgehört, dass Ihre Kinder doch mal das erben sollen. Und von Gesetzes wegen würden die ja ohnehin Erben zu einem Drittel werden. Möchten Sie da etwas ändern dran?
Es ist so, dass recht unterschiedliche Vermögen bei den 3 Kindern sind. Wobei im Moment alles wohl im Schwimmen ist. Mein Sohn, das ist der Jüngste, der hat eine große Firma, die sehr gut floriert hat. Und der hat 2 Kinder, also Zwillinge sind das. Und die Mutter, also die sind getrennt, die Eltern. Die waren nicht verheiratet, aber die sind getrennt. Und ich habe immer einen Eindruck, ich weiß nichts Genaues, dass die Firma jetzt dadurch, dass die Mutter der Kinder jetzt Abfindung will, jetzt am Schwimmen ist. Ist es in meinem Fall richtig, wenn ich jetzt abwarte und versuche herauszufinden, was ist? Mein Mann hat mir alle drei Kinder nach der Scheidung entfremdet. Er hat die Pubertät ausgenutzt.
Sie sprechen dabei ein geradezu philosophisches Problem an. Was ist gerecht? Wenn ich ein Kind habe, das materiell ohnehin schon sehr begütert ist, dann kann man ja sehr gut vertreten, dass man sagt, warum soll dieses Kind ein Drittel von mir erben? Ich gebe mehr an die anderen Kinder. Das wäre, oder ich gebe gleich direkt an die Enkelkinder etwas. Das wäre also etwas für Ihr Testament, wo Sie mal die Entscheidung zu treffen haben, A, lasse ich es bei der gesetzlichen Erbfolge, jeder ein Drittel, oder möchte ich Veränderungen vornehmen? Wenn Sie Veränderungen vornehmen möchten, würde ich Ihnen empfehlen, das zu machen. Dann errichten Sie ein solches Testament, das ist auch nicht allzu aufwendig und nicht allzu schwierig. Ändern können Sie es ja immer noch. Zu Lebzeiten würde ich bei Ihrer Konstellation auf keinen Fall etwas hergeben, denn wenn Sie jetzt schon Schwierigkeiten haben, die Eigentumswohnung zu halten, kann ja ohnehin mal die Situation eintreten, ich wünsche es Ihnen nicht, aber wo Sie auch vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen die Eigentumswohnung verkaufen, um genügend Kapital zu haben, um sich selber gut zu versorgen. Vor dem Hintergrund meine ich bei Ihnen, entweder gesetzliche Erbfolge belassen oder, wenn Sie etwas verändern möchten, ein kurzes Testament, und damit ist es gut.
Und damit sagen wir alles Gute für Sie. Grüße nach Ulm. In Hamburg ist die nächste Hörerin am Telefon. Grüße Gott, Grüße nach Hamburg. Hallo.
Grüß Gott, Herr Dr. Steiner. Ja, das ist immer so eine Sache, man bekommt schon schlechtes Gewissen, man denkt, man muss vererben. Eigentlich muss man gar nichts vererben.
Aber nochmal die meine Rede, da sprechen Sie mir so aus der Seele.
Weil, ja, das ist immer so eine Voraussetzung, man spart sich vom Mund ab und denkt, man muss was vererben. Das ist ein Eigentum, man muss gar nichts. Aber das möchte ich so im Raum stehen lassen. Meine Frage ist an Sie, Sie haben vorhin, wenn ich es richtig verstanden habe, wegen der Erbschaftssteuer, dass man schon vorher irgendwie das alles oder vererben soll. Ich möchte eigentlich das nicht. Ich meine, die Kinder haben vom Vater jetzt Immobilien schon bekommen. Ich habe jetzt keine Immobilie, nur einen Bauplatz noch und ein bisschen Ersparte, sage ich mal. Jetzt wollte ich das eigentlich nicht vorher vererben, wenn ich mal ins Heim rein muss, ja, dann habe ich gar nichts, dann falle ich wieder den Staat immens auf die Kosten. Wie sehen Sie das?
Ja, Sie haben ja vorhin gehört, was ich bei der vorherigen Hörerin gesagt habe. Da bin ich voll bei Ihnen. Es geht immer zunächst um die eigene Absicherung. Die sollte ganz, ganz gut geregelt sein. Und ich habe es ja schon gesagt, die goldene Regel ist ohnehin die, verschenk nur, was du wirklich entbehren kannst. Aber entbehren unter der Prämisse, dass man sich auch überlegt, was kann alles mir passieren, Pflegebedürftigkeit, lange Krankheit etc. pp., Altersarmut wollen wir nicht haben. Nein. Das Thema Verschenken zu Lebzeiten aus steuerlichen Gründen, das stellt sich nur dann, wenn die Freibeträge in der Familie deutlich überschritten sind. Und die sind ja immerhin je Kind 400.000 Euro im Verhältnis zu jedem Elternteil. Mhm. Also Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, ich möchte mein Pulver trocken halten, ich bin noch auf der Welt und so lange möchte ich auch das gute Gefühl haben, dass ich da eine eiserne Reserve habe, wie zum Beispiel diesen Bauplatz. Vollkommen richtig.
Dann auch für Sie alles Gute nach Hamburg. Auf Wiederhören. Vielleicht sprechen wir da jetzt noch mal einen Moment darüber, ab wann es sich lohnt oder wann es sich überhaupt lohnt und wann es auch klug ist, schon zu Lebzeiten Vermögen, Eigentum weiterzugeben.
Ja, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Die Schenkung, die dadurch motiviert ist, dass ich dem Beschenkten aktuell helfen will. Mein Sohn möchte eine Familie gründen, er möchte einen Hausstand gründen. Ich will ihm helfen, ein kleines Haus zu kaufen. Ich gebe ihm jetzt Geld dazu. Das ist immer sinnvoll, wenn man es selber entbehren kann. Goldene Regel, was du selber entbehren kannst. Die zweite Motivation ist die erbschaftssteuerliche. Dann, wenn eben in der Familie die Freibeträge überschritten sind. Und das ist in vielen Lagen Deutschlands sehr schnell der Fall, weil die Immobilienpreise so gestiegen sind. Dann ist es sinnvoll, darüber nachzudenken, ob man schon zu Lebzeiten etwas überträgt, weil ja die Freibeträge alle 10 Jahre ausgenutzt werden können, um auf diese Weise langfristig der Familie Erbschaftssteuer zu sparen.
Ich konstruiere jetzt einmal einen Fall, der gerade in ländlichen Gebieten sehr oft vorkommt, Herr Dr. Steiner, nämlich, dass die Ursprungsfamilie, die Eheleute haben vielleicht ein Haus, sie werden betagter, das Haus wird zu groß, eines der Kinder entscheidet sich mit ins Haus zu ziehen und sagt, Papa, Mama, ich mag das gerne umbauen, meine Frau, mein Mann steckt auch Geld mit hinein und wir wollen uns jetzt sicher gehen, dass wenn mal was passiert mit einem von euch beiden, dass dann nicht die Geschwister vielleicht auch noch etwas davon haben möchten. Wie können Immobilien oder auch vielleicht Firmen, auch Höfe, Unternehmen weitergegeben werden? Was gibt es da für testamentarische Möglichkeiten oder auch bezüglich des Grundbuches?
Also in dem Beispiel, den Sie geschildert haben, da gehört natürlich ein Übergabevertrag zu Lebzeiten her, denn es soll ja jetzt Geld in das Haus gesteckt werden. Jetzt will die Tochter mit ihrem Mann einziehen. Und die brauchen jetzt Rechtssicherheit. Das heißt, jetzt wird ein Übergabevertrag geschlossen, in dem geregelt ist, welche Pflichten haben die Übernehmer, also die junge Generation, und was kriegen sie dafür. Die kriegen das Eigentum an der Immobilie. Im Gegenzug behält die ältere Generation das Wohnrecht in bestimmten Bereichen, bekommt oft auch noch eine sogenannte Leibrente, also eine monatliche Zahlung. Das kann man maßschneidern, je nachdem, wie es für die Familie passt. Früher hat man ja dann auch noch drin gehabt, dass jede Woche 6 Eier, 2 Liter Milch, halbes Kilo Butter, das hat man heute seltener in diesen Verträgen.
Genau, wir haben in unserem Vertrag noch stehen vom Schwiegervater, genau, das Heizen. Genau, ein paar Sterholz, genau. Gut, also das kann alles geregelt werden. Ganz wichtig, auch dazu, da sind Fachanwälte, die richtigen Ansprechpersonen.
Der Vertrag muss ja, weil es um eine Immobilie geht, sowieso notariell beurkundet werden. Das macht der Notar.
Und am besten, wenn man so etwas vorbereiten möchte, ist der runde Tisch, wo alle Geschwister mit an dem Tisch sitzen, alle, die erbberechtigt sind, um das einfach auf einvernehmlich zu klären. Erben mit Sinn und Verstand, mein Gast, Dr. Anton Steiner, Fachanwalt für Erbrecht, steht Ihnen am Hörertelefon zur Verfügung, 089 517 008 008. Die Nummer ist geschaltet bis heute Mittag zum Angelus, 12 Uhr. Jetzt sind wir hier noch in der Lebenshilfe und auch mit Ihnen, liebe Zuhörer, im Gespräch. Theresia Klier, Sie kommen aus der Gegend von München. Guten Morgen.
Guten Morgen, grüß Gott. Ja, meine Frage ist folgendermaßen. Bei uns ist kein großes Vermögen da. Es sind eigentlich eher ja symbolische Sachen und symbolische kleine Beträge. Jetzt geht es darum, mein Mann und ich, wir haben noch Geschwister. Meine Eltern sind schon leider tot. Seine Eltern leben noch. Jetzt haben wir, Gott sei Dank, letztes Jahr eine wunderbare Tochter bekommen in unsere Runde. War kein leichter Start, aber Gott sei Dank ist es alles auf einem guten Wege durch die Kraft des Himmels. Und jetzt ist es so, überlege ich, wir haben noch kein Testament. Wenn ich jetzt sozusagen keins schreiben würde, würde dann sozusagen das bisschen, was ich habe, an symbolischen Sachen, würde es dann sozusagen eine Erbengemeinschaft zwischen meiner Schwester und meinen Brüdern bilden, weil ich keine Eltern habe. Und wenn mein Mann keins schreiben würde, würde dann bei ihm eine Erbengemeinschaft zwischen seiner Schwester und zwischen seinen Eltern entstehen. Und wo bleibt denn meine Tochter sozusagen dabei, wenn wir nichts schreiben würden?
Das Problem ist ein bisschen ein anderes. Die Erben erster Ordnung schließen die Erben entfernterer Ordnungen aus. Sprich, ihre Tochter ist neben dem überlebenden Ehegatten Alleinerbin. Also wenn einer von ihnen stirbt und sie leben im gesetzlichen Güterstand der zugehörigen Gemeinschaft, was der Normalfall ist, dann erbt der überlebende Ehegatte zu einhalb und die Tochter zur anderen Hälfte, auch wenn sie noch ganz klein ist.
Okay.
Die Eltern und die anderen Verwandten sind da vollkommen außen vor. Aber so eine Erbengemeinschaft zwischen einem Kleinkind und dem überlebenden Ehegatten ist ein bisschen lästig, weil ja unter Umständen doch Erklärungen abzugeben sind. Man muss das Familiengericht einschalten. Also ein kurzes Testament, in dem Sie und Ihr Mann sich gegenseitig zu Erben einsetzen und die Sache ist erledigt.
Ist es dann sozusagen dann ein Berliner Testament oder ist es dann nicht ein Berliner Testament, wenn wir uns gegenseitig einsetzen?
Genau, Sie können als zweites, Berliner Testament hat immer zwei Aspekte, es regelt beide Erbfälle. Wenn jetzt nicht viel Vermögen da ist, ist der zweite Aspekt jetzt nicht so wichtig, aber das Berliner Testament sieht so aus. Erstens, wir setzen uns gegenseitig zu Alleinerben ein. Zweitens, beim Tod des Letzten von uns ist Erbin unsere Tochter.
Okay.
Und als Drittes wird dann noch geregelt, ob der Überlebende das ändern kann für seinen eigenen Erbfall oder nicht.
Okay, wenn jetzt zum Beispiel das Kind jetzt größer wäre und ich hätte jetzt Angst, dass es vielleicht das Geld nicht richtig verfügen würde, dann wird man vielleicht sowas machen, dass man wartet, bis der andere auch verstorben ist. Aber ich meine, ich hoffe, dass mein Mann über meinen Tod hinaus, weil ich natürlich nicht hoffe, dass er bald kommt, dass mit meiner Tochter weiterhin ein gutes Verhältnis hat, da ist das Problem nicht. Dann würde sozusagen ausreichen, wenn ich ihn komplett jetzt sozusagen einsetze als mein Erben. Und er genauso mich auch,
genau. Ohne Tochter also zu erwähnen. Bei der Konstellation, Sie sagen, es sind keine großen weltlichen Güter da, dann würde ich sagen, dann reicht das.
Und sprechen wir jetzt an dieser Stelle auch noch mal darüber, wie ein Testament aussehen soll, ob ich es schön per EDV ausdrucke oder wie es von der Form her aussehen muss?
Ja, da ist unser Gesetz noch ganz altmodisch. Es gibt zwei reguläre Testamentsformen. Das eine ist das handschriftliche Testament, von A bis Z mit eigener Hand geschrieben und unterschrieben. Bei Ehegatten einer schreibt, beide unterschreiben. Und das notarielle Testament, wo der Notar den Text vorliest und alle unterschreiben. Ein EDV-Ausdruck, den man unterschreibt, ist null und nichtig.
Der ist vielleicht nur als Anlage, damit man es besser lesen kann, aber der identische Text sollte handschriftlich geschrieben sein, die Namen voll ausgeschrieben, am besten mit Geburtsdatum und auch gut leserlich und auch mit Unterschrift versehen.
Absolut. Wir hatten auch schon Testamente, wo drin steht, mein Schnutzi-Butzi erbt alles. Aber das ist halt dann schwierig, wenn dann viele Schnutzi-Butzis auftauchen.
Gut. Frau Klier, danke für Ihre Frage und für Sie und Ihr Kleinkind, für Ihre Familie. Kraft und Segen, alles Gute. Behüte Sie Gott. Wir bleiben in München. Die Münchner Hörer haben viele Fragen zum Vererben und Erben. Grüß Gott, Grüße, hallo.
Eine Frage, kann ich meine Adoptivtochter im Testament als Testamentsvollstreckerin einsetzen?
Wird sie auch zugleich Alleinerbin?
Sie und ihr Mann.
Ja, dann geht's. Ich auch. Also wenn sie nicht, wäre nur, wenn sie Alleinerbin wäre. Man kann nicht gleichzeitig einen Alleinerben und Testamentsvollstrecker haben, aber das geht, ja. Das Nein. können Sie machen.
Sie
ja.
und ihr Mann sind beide meine Adoptivkinder.
Nein, Sie können dann einen Erben, können Sie auch zum Testamentsvollstrecker bestimmen. Testamentsvollstrecker muss kein Außenstehender sein, sondern kann auch ein Beteiligter sein.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich,
Herr Doktor. Gerne, gerne. Das
auf Wiederhören.
War leicht.
Damit wir die Frage der Hörerin und die Problematik dahinter verstehen, was ist die Aufgabe eines Testamentsvollstreckers?
Was ich im Testament schreibe, das kann eine kleine Aufgabe sein. Er soll sich um meinen Hund kümmern, dass der einen guten Pflegeplatz findet. Es kann eine große Aufgabe sein. Bei großen Unternehmen ist sehr, sehr häufig Testamentsvollstreckung angeordnet, teilweise über Jahrzehnte. Der Verlagskönig Springer zum Beispiel war so ein Fall. Also da gibt es eine Bandbreite, die ist ganz gewaltig. Oft soll er einen Puffer bilden zwischen Miterben, damit es da keinen Streit gibt.
Gut, danke schön. Damit wir das einfach besser verstehen, wenn wir ein Testament gestalten, ob wir auch einen Testamentsvollstrecker einsetzen, kann das auch eine Anwaltskanzlei sein, Testamentsvollstrecker?
Ja, in der Regel wird man eine Person aus dieser Kanzlei ausdrücklich benennen und dann ersatzweise einen anderen Partner der Kanzlei, weil das von der ganzen Handhabung her einfacher ist.
Und der bekommt dann auch eine Vergütung?
In der Regel ja, es sei denn, er wird es ja beruflich machen und benutzt ja auch seinen Büroapparat. Ja, in der Regel ja. Mhm. Da gibt es eine Richtlinientabelle vom Deutschen Notarverein für die Vergütung, je nachdem, wie lange es dauert, wie umfangreich der Nachlass ist, welche Aufgaben er hat und so weiter und so fort.
Mhm. Jedoch in dem Fall der Hörerin, das hat mich jetzt hellhörig gemacht, wenn ich den Testamentsvollstrecker auch als Alleinerben einsetze, brauche ich ihn ja nicht als Vollstrecker. Ja auch sagen, zum Erbe gehört auch, dass du dich um den Hund, um das schöne Anwesen kümmerst und das und das und das.
Naja, da in meinem Fall zum Beispiel, da war ich Testamentsvollstrecker für den Hund, ja tatsächlich. Da war es wohl so, dass die Erblasserin nicht ganz zu Unrecht Angst hatte, dass der Hund sonst im Kochtopf des nächsten chinesischen Lokals landet.
Ja, gut. Ja, danke schön für diese Frage. Jetzt haben wir noch ein paar Minuten.
Ich entschuldige mich übrigens bei allen chinesischen Lokalen. Das war natürlich eher scherzhaft gemeint.
Sowieso, sowieso, weil dort gibt es nur feinstes Essen. Absolut. Frau Schmidt, grüß Sie Gott.
Herr Dr. Steiner, grüß Sie. Hier ist die Frau Schmidt. Ich habe eine Frage, die in eine ganz andere Richtung geht. Nämlich in die, wenn man keine Erben hat und keine Verwandtschaft, die man berücksichtigen muss. Was muss ich da in meinem Testament berücksichtigen?
Also zunächst einmal eine ganz interessante Formulierung, die ich schon sehr oft gehört habe und die ja auch sehr verständlich ist. Sie sagen, wenn man keine Erben hat. Nach deutschem Recht ist es in der Regel nicht so, dass man keine gesetzlichen Erben hat.
Ja, darf ich Sie unterbrechen? Ich habe tatsächlich keine Verwandten, keine lebenden Verwandten mehr.
Das weiß ich nicht. Vielleicht kennen Sie die nur nicht.
Ach so, ja.
Wenn wir suchen in Ihrem Stammbaum zum Beispiel Abkömmlinge Ihrer Urgroßeltern, dann gibt es da wahrscheinlich irgendwo Verwandte.
So weit habe ich also.
Ja,
ich
klar. Habe natürlich ich wollte nur darauf hinaus, dass Sie kennen Ihre gesetzlichen Erben vielleicht nicht, aber es gibt sie höchstwahrscheinlich. Deswegen, und darauf wollte ich hinaus, haben Sie vollkommen recht, ein Testament muss her. Weil sonst erben mal Leute, die Sie nicht einmal kennen. Und da ist es dann so, Gott sei Dank, es gibt bei Ihnen keine Pflicht als Berechtigten. Sie können das ganz frei gestalten. Sie können gute Zwecke bedenken, die berühmte Testamentsspende. Radio Horeb würde sich natürlich auch freuen, da dürfen wir mal so weit in eigener Sache vorpreschen, ganz klar. Aber das können Sie ganz, ganz frei entscheiden. Nirgendwo ist man so frei wie bei der Bildung des letzten Willens, wenn es wie in Ihrem Fall keine nahen Angehörigen, also keine Pflichtteilsberechtigten gibt.
Und jetzt angenommen, ich möchte gute Freunde, Nachbarn, Institutionen, denen ich mich nahe fühle, bedenken. Geht das auch in einem selbstgeschriebenen, handschriftlichen Testament oder in solchen Konstellationen empfehlen Sie doch, mit einem Kollegen Kontakt aufzunehmen?
Naja, es geht schon so los, dass wir juristisch immer einen Erben brauchen. Also in einem Fall wie dem Ihrigen wird man eine oder mehrere gemeinnützige Organisationen vielleicht als Erben einsetzen. Und dann andere Personen durch ein Vermächtnis bedenken, wo man also sagt, zum Beispiel, ich setze die Organisation XY zu meiner Erbin ein und durch Vermächtnis erhalten die und die gemeinnützige Organisation 10.000 Euro, erhält meine gute Nachbarin 5.000 Euro und so weiter und so fort. Das können Sie wirklich ganz frei bestimmen. Es müssen nur ein paar juristische Spielregeln eingehalten sein, wie zum Beispiel, dass man immer einen Erben braucht. Es gibt keinen erbenlosen Nachlass. Also ich kann nicht einfach schreiben, der kriegt 10.000, der kriegt 20, der kriegt 30, der kriegt 40, weil ich muss immer wissen, wer zum Beispiel auch die Beerdigungskosten tragen muss, wer etwaige Nachlassverbindlichkeiten, die noch kommen, tragen muss. Das ist alles der Erbe. Also klare Erbeinsetzung und der Rest in der Regel durch Vermächtnisse. Da sollte man schon mal eine Stunde investieren, um mit einem Fachmann drüber zu sprechen.
Frau Schmidt, ist Ihnen damit geholfen?
Nicht ganz, nicht ganz. Also, dass ich mit einem Fachmann sprechen muss, ist sowieso klar. Aber ich müsste jetzt, ich bereite das gerade vor, ja, und habe festgestellt, dass bestimmte Dokumente einfach vorhanden sein müssen.
Welche denn?
Zum Beispiel Grundbucheintrag und solche Sachen.
Stimmt das?
Ehrlich gesagt, nein.
Nein?
Nein, sie regeln einfach, wer ihr Erbe sein soll oder ihre Erben und ob es noch Vermächtnisse gibt. Und die Dokumente, das wird man dann im Fall der Fälle zusammensuchen.
Ich habe nicht verstanden, einen Erben haben. Ist das dann sowas wie einer, der das Vermächtnis verwaltet?
Ja, der Erbe oder die Erben sind der Dreh- und Angelpunkt. Die werden Gesamtrechtsnachfolger. Das heißt, die zahlen die Schulden, die Beerdigungskosten und so weiter und so fort. Und der Vermächtnisnehmer, der kriegt einen bestimmten Anteil, den sie definiert haben. Also in der Regel eine Geldsumme. Der hat sonst mit dem Nachlass nichts zu tun, auch nicht mit den Formalien beim Nachlassgericht etc. pp. Aber das ist eben ein strenger Unterschied im deutschen Recht zwischen dem Erben und dem Vermächtnisnehmer. Und wie gesagt, wir brauchen immer mindestens einen Erben, weil der Ansprechpartner fürs Nachlassgericht ist.
Das war mir jetzt die wichtigste Information, gell? Ich danke Ihnen sehr, Herr Dr. Stein. Ja.
Und Ihnen auch danke für Ihre Frage. Ja, denn mit dieser Frage, gerade in der heutigen Zeit, wo doch viele von uns eher Einzelkinder sind, vielleicht gibt es eine Ehe, ja, nein. Und wenn dann keine Kinder da sind und der Ehemann vielleicht schon verblichen sind, wenn keine Patenkinder und nicht Neffen da sind. Es gibt viele Menschen, die sagen, so wie Frau Schmidt, nein, ich habe tatsächlich keine Abkömmlinge, keine Erben.
Ich darf noch eine Anmerkung für Frau Schmidt, aber auch für viele andere machen. Gerade in so einem Fall wie dem von Frau Schmidt ist es ganz wichtig, dass das Testament auch sicher aufbewahrt wird. Also im Fall der Fälle gefunden wird und nicht irgendwie einfach bei einer Wohnungsauflösung aus Versehen weggeworfen wird. Da empfehle ich immer die amtliche Hinterlegung beim Nachlassgericht.
Das ist auch nochmal eine wichtige Information. Dankeschön. Mit Blick auf die Uhr denke ich, das ist unsere letzte Hörerin für heute. Aus Ulm haben Sie uns erreicht. Grüße Gott.
Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott.
Bin ich. Ich habe die Frage, was ist mit Möbel, Einrichtungen, Kunstgegenständen, Auto, die nach dem Tode zurückbleiben? Werden die dem Erbe zugerechnet oder kann man die unabhängig vom Steuern verschenken?
Also alles, was nicht gesondert geregelt ist im Testament, erhält der Erbe oder die Erbengemeinschaft. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man Erben benennt, weil man kann ja nie alles erfassen im Testament. Man wird ja nicht bis auf den letzten Kaffeelöffel alles im Testament regeln. Und alles, was eben nicht gesondert geregelt ist, erhält der Erbe. Aber Sie können natürlich sagen, zum Beispiel ein schönes Möbelstück bekommt meine Nachbarin durch Vermächtnis. Und dann kann sie es vom Erben herausfordern.
Gut, dann sage ich danke auch für Ihre Frage. Und wir haben noch genug Zeit. Eine letzte Hörerin oder eine weitere Hörerin, Frau Wechsler aus der Nähe von München, rufen Sie an. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Steiner.
Grüß Gott.
Es geht mir darum, mein Mann ist im Januar gestorben und wir hatten so ein, wie Sie vorher erklärt haben, müsste das ein notarielles Berliner Testament sein.
Mhm, ja.
Und es ist jetzt alles auf mich, wir haben ein Einfamilienhaus, ist auf mich überschrieben worden. Meine Tochter, ich wollte eben wissen, wegen dem Freibetrag, wenn ich jetzt dann einmal sterbe, wie viel Freibetrag hat meine Tochter dann? Hat sie das nur von mir dann oder von uns beiden? Weil sie hat ja von ihrem Vater.
Ich muss es ganz kurz machen, weil die Sendung gleich aus ist. Aber eine ganz wichtige Frage. Leider, der Freibetrag ist nur einmal da, weil ihre Tochter ja hier nichts erbt.
Ja, sie ist Nacherbe, so wie Sie vorher gesagt haben. Also sie ist Nacherbe, steht in dem Testament.
Nein, bei dieser Regelung gibt es den Freibetrag nur einmal. Man kann den Freibetrag, den die Tochter im Verhältnis zum Vater gehabt hätte, leider nicht aufsparen. Aha. Da hätte man das Testament noch etwas anders fassen müssen. Das machen wir häufig, aber das ist ja in Ihrem Fall nicht so. Und deswegen gibt es den Freibetrag leider nur einmal.
Und was würden, Herr Dr. Steiner, was würden Sie mir empfehlen, jetzt, solange ich noch lebe, was ich da machen könnte?
Ja, das
kommt sie besser weg, wenn ich hier noch was überschreibe, sagen wir mal die Hälfte?
Das muss man natürlich prüfen anhand der Zahlen. Wie gesagt, die Freibeträge entstehen alle 10 Jahre neu. Das heißt, wenn Sie jetzt einen Teil der Immobilie auf Ihre Tochter übertragen, natürlich unter Nießbrauchsvorbehalt, und dann, so Gott will, noch 10 Jahre leben, haben wir zweimal den Freibetrag. Also das muss man einfach mal durchrechnen und sich überlegen. Da helfen ja auch Steuerberater, Fachanwälte.
Und von finanziellen her, was kann ich hier schenken? Was darf ich hier schenken?
400.000 Euro. Wenn in den letzten 10 Jahren Sie ihr nichts geschenkt haben, können Sie ihr bis zu 400.000 Euro steuerfrei schenken.
Und muss ich das am Finanzamt melden?
Wenn es unter dem Betrag in Geld bleibt, müssen Sie es nicht melden. Wenn Sie einen Sachwert übertragen, wo man sich nicht sicher sein kann, ob der nicht vielleicht doch drüber ist, müssen Sie es melden am Finanzamt. Immer dann, wenn fraglich sein könnte, ob der Freibetrag überschritten ist, müssen Sie es am Finanzamt melden, innerhalb von 3 Monaten.
Aber so, wenn ich jetzt, ihr jetzt Geld gibt, sagen wir mal 50.000 oder was, brauche ich nichts melden?
Nein, das liegt ja deutlich unter dem Freibetrag. Es sei denn, Sie hätten in den letzten 10 Jahren Ihrer Tochter schon so viel geschenkt, dass man insgesamt über 400.000 ist. Nein, was ja wahrscheinlich nicht der Fall ist.
In 10 Jahren nicht, nein.
Genau.
Gut. Dann
danke, Frau Wechsler.
Ja, ich danke auch.
Wiederhören. Auf Wiederhören, alles Gute. Ihnen vielleicht auch, danke. Dass wir da jetzt zum Abschluss nochmal drüber reden, wenn unser Schwerpunktthema heute Vererben mit Sinn und Verstand war ja die Erbschaftssteuer. Und natürlich, wenn es steuergünstig sein soll, dann müssen wir auch über die Freibeträge rechnen, sprechen. Wie werden sie berechnet und wann sind sie auch aufgehoben, wenn dann doch innerhalb kürzester Zeit ein Todesfall eintritt?
Also der Freibetrag beträgt bei Kindern 400.000 Euro, bei Enkelkindern 200.000 Euro, beim Ehegatten 500.000 Euro, bei den meisten sonstigen Verwandten leider nur 20.000 Euro. Das heißt, in der Kernfamilie kann man mit den Freibeträgen natürlich noch schon sehr viel anfangen, zumal die ja alle 10 Jahre neu entstehen.
Und das Freibetrag gilt auch bei Schenkung.
Genau.
Und die Steuer wird dann fällig, habe ich es richtig verstanden, sobald der Todesfall eintritt.
Oder ich noch meine Schenkung habe. Also nur ein ganz konkretes Beispiel. Ich schenke heute meiner Tochter 300.000 Euro und im nächsten Jahr nochmal 200.000 Euro. Dann ist Zusammenrechnung, 2 Schenkungen innerhalb von 10 Jahren, sind 500.000 Euro erreicht. Freibetrag ist 400.000 Euro. Also muss 100.000 Euro müssen mit 11% versteuert werden, 11.000 Euro Schenkungssteuer. Und wenn ich sterbe im nächsten Jahr, Gott bewahre, dann gilt genau dieselbe Rechnung.
Gut, aber ich muss keine Befürchtung haben, dass, wenn es innerhalb des Freibetrages liegt, dass wenn ich sterbe, dann nachträglich eine Steuer anfällt.
Nein, soweit der Freibetrag nicht überschritten ist, innerhalb von 10 Jahren fällt keine Steuer an.
Und das finde ich eine erleichternde Mitteilung, denn wir wollen nicht den Staat betrügen. Darum geht es uns nicht, wenn wir jetzt über die Erbschaftssteuer sprechen, sondern es geht dabei um Immobilien oder auch Firmen, andere Güter, wenn das Geld nicht frei ist, dass es jemanden, der eben nicht finanziell begütert ist, einfach schon in finanzielle Bedrängnis bringen kann, wenn Erbschaftssteuer fällig ist, dass er dann ein bestimmtes Objekt gar nicht halten kann und gezwungen ist, es vielleicht zu veräußern, damit die Erbschaftssteuer einfach gezahlt werden
kann. Wir haben ja vom Deutschen Forum, wenn ich das kurz sagen darf, da auch schon Vorschläge gemacht, dass zum Beispiel eine Erbschaftssteuer erst dann fällig wird, wenn der Erbe Kasse macht, wenn er also die Immobilie, die er geerbt hat, selber verkauft, sodass Geld in die Kasse kommt. Leider hat der Gesetzgeber das nicht aufgegriffen. Ich hätte das würde das nach wie vor für die viel gerechtere Lösung halten, denn wir haben gerade im Münchner Raum Fälle, wo zum Beispiel Geschwister in einer alten Immobilie zusammenleben. Einer stirbt und der andere kann die Steuer auf keinen Fall aufbringen und muss aus seinem Elternhaus ausziehen. Und das sind teilweise schon Härten,
ja,
die nicht richtig sind.
Und wer sich einlesen möchte vom Deutschen Forum für Erbrecht, dessen Präsident Sie sind, Herr Dr. Steiner, gibt es eine sehr, sehr umfangreiche Schriftenreihe, darunter auch das Heft Steuergünstig schenken und vererben. Band 5, das ist aus Ihrer Feder entsprungen. Die Kontaktinformationen hält der Radio Horeb Hörerservice bereit, auch wo Sie diese Schriften erwerben können, wie Sie da rankommen. Der Hörerservice, der hat die Nummer 08328921110. Wenn Sie Fragen haben zur heutigen Sendung, Vererben mit Sinn und Verstand, die Erbschaftssteuer heute das Kernthema. Sie kann nachgehört werden, die Sendung heute Abend 23 Uhr. Oder nehmen Sie gerne unser Podcast-Angebot in Anspruch. In der Rubrik Christ und Welt finden Sie den Podcast zu der heutigen Lebenshilfe 3.12. im Internet www.horeb.org. Finden Sie auch Informationen, auch die Kanzleidaten von Herrn Dr. Steiner, Groll, Groß und Steiner, so heißt die Kanzlei, in der Sie tätig sind, wo Sie Mitinhaber sind sozusagen. Und jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, steht Herr Dr. Steiner Ihnen noch am Hörertelefon zur Verfügung unter der 089 517 008 008 bis 12 Uhr, bis kurz vor den Angelus ist Gelegenheit, noch jetzt im Anschluss an die Lebenshilfesendung mit Herrn Dr. Steiner zu sprechen. Herr Dr. Steiner, erstmal jetzt an dieser Stelle an Sie danke, dass Sie meinen und auch den Fragen der Hörer so kompetent Rede und Antwort gestanden haben, auch so unaufgeregt.
Sehr gerne und Dank auch an die Hörer. Das ist doch immer, Hörer und Hörerinnen, das ist doch immer ein Ruck, den man sich geben muss, da anzurufen, diese Fragen zu stellen. Und ich finde, wir haben heute wunderbare Fragen gehört, die hoffentlich auch für viele sehr interessant waren.
Sehr sachdienliche Hinweise, die Sie uns gegeben haben und die auch ein Stück weit die Aufregung nehmen um das Vererben und vielleicht auch um das Erben, also Wertvolles für die Zukunft bewahren. Unsere Bitte an Sie, helfen Sie uns auch durch Testamentspende, wie das gehen kann. Darüber informiert Sie Dr. Steiner jetzt auch. Er ist am Hörertelefon unter der 089 517 008 008. Mir bleibt nur noch der Hinweis auf die Lebenshilfe für morgen. Da darf ich Sie begrüßen und auch Pater Christoph Kreitmeier, Pfarrer Kreitmeier, er ist mein Gast. Da geht es um Rückzug, ums Alleinsein, ums Auftanken, um die Sehnsucht in sich wahrzunehmen nach Stille und Ruhe. Gerade jetzt in der Adventszeit ist das etwas, was auch in uns, in unserer Geistseele angelegt ist. Aber wir wissen, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, ich kenne es gut, es fällt da manchmal ganz schön schwer, sich einfach mal rausnehmen aus dem Geschehen. Wie das gelingen kann, darüber sprechen wir morgen 10 Uhr mit Christoph Kreitmeier, dem bekannten Klinikseelsorger und Priester aus Ingolstadt. Mir bleibt nur noch Ihnen zu sagen, behüt Sie Gott, Ihre Sabine Böhler.